Plastik, Nachhaltigkeit, Purpose und Markenbildung. Wie passt das alles zusammen? Vor allem bei Produkten, die uns emotional eher kalt lassen. Genau darum geht's in dieser Episode der Chefetage. Toppitz und Swirl, ich glaube, die Marken kennt jeder. Aber Cofresco? Nicht wirklich, oder? Dabei steckt genau dieses Unternehmen hinter diesen bekannten Marken für Frischhaltefolien, Backpapier, Müllbeutel oder auch Staubsaugerbeutel. Und es gehört zur Melitta-Gruppe. Allein die Produktwelt zeigt aber schon, das Thema Nachhaltigkeit ist hier wirklich riesig. Aber kann man in so einer Branche überhaupt wirklich nachhaltig sein? Und wenn ja, wie? Und wie baut man eigentlich echte Marken in einem Umfeld auf, in dem die meisten von uns beim Einkaufen im Supermarkt einfach nur schnell zugreifen? Darüber spreche ich mit Oliver Strzelecki. Er ist CEO von Cofresco und brennt für diese Fragen. Wir reden über Markenbildung in einem Low-Interest-Markt, über ein Social Business in Indien und über Führung zwischen Familienwerten, Nachhaltigkeit und wirtschaftlichem Druck. Viel Spaß! Ja, moin und herzlich willkommen hier zu einer neuen Episode in der Chefetage. Mein Name ist Ralf Neugeboren. Ich freue mich sehr, dass du auch heute wieder mit dabei bist. Du weißt ja, hier in meinem Podcast, da spreche ich mit Führungspersönlichkeiten und mit Unternehmern über ihren Werdegang, ihre Erfahrungen, ihr Mindset, über Leadership und natürlich auch die Herausforderungen ihrer jeweiligen Branchen. Wenn dich das also interessiert, dann bist du hier ganz genau richtig. Heute habe ich wieder einen wirklich spannenden Gast. Es gibt ja Unternehmen, die jeder kennt. Und dann gibt es Unternehmen, die selbst außerhalb ihrer eigentlichen Branche gar nicht so richtig bekannt sind, deren Produkte aber gefühlt in jedem Haushalt stehen. Und mein Gast, Oliver Strzelecki, kommt genau aus so einem Unternehmen. Er ist nämlich Geschäftsführer von Cofresco. Sagt dir nichts? Ja, ging mir am Anfang auch so. Das kann nämlich gut sein. Aber ganz sicher sagen dir Marken wie Toppitz oder Swirl etwas. Richtig? Cofresco stellt nämlich genau diese Marken her. Und das Unternehmen gehört zur Melitta-Gruppe und ist dort der Hersteller für Haushaltsfolien und Haushaltspapiere. Das habe ich von der Webseite, das beschreiben die da so. Was das alles umfasst, was das genau bedeutet, das können wir ja gleich noch näher besprechen. Ich habe Oliver auf Empfehlung von Kai-Boris Bendix eingeladen, dem CEO der Karl Kühne KG. Der war ja hier vor kurzem Gast. Also wenn ihr die Folge noch nicht gehört habt, dann müsst ihr danach da unbedingt mal reinschalten. Viele Grüße an Kai an dieser Stelle. Er war nämlich übrigens mal selber bei Cofresco und er hat Folgendes über Oliver gesagt. Das ist ein, ich zitiere, unglaublich sympathischer Mensch mit einer tollen Erfahrung, der viel gemacht hat und auch ganz tolle Projekte angefangen hat. Da bin ich jetzt echt gespannt. Deshalb ein ganz herzliches Willkommen an Oliver Strzelecki.
Moin live, die Latte liegt ziemlich hoch.
Ich wollte es gerade sagen, das hatten wir nämlich tatsächlich auch noch nicht, dass wir nach einer Empfehlung dann jemanden hier sitzen hatten und gleichzeitig noch so eine Aussage vorliegen hat. Ist das, also macht dich das jetzt direkt nervös oder kommst du damit klar?
Nervös nicht. Ich möchte es auch direkt zurückgeben an Kai. Von dem habe ich viel lernen dürfen. Wir hatten nur kurz die Freude miteinander. Aber was Sympathie, Erfahrung und Lebensweisheit angeht und auch sozusagen Kenntnisse in der Branche und in den Branchen, habe ich ganz viel von ihm mitnehmen dürfen.
Klasse. Du hast jetzt gerade auch mich mit Moin begrüßt. Wir sitzen hier in Hamburg. Dein Unternehmen Cofresco kommt aber ja gar nicht aus Hamburg. Da kommen wir gleich mal noch drauf zu sprechen. Erzähl doch mal ein kleines bisschen, wer bist du so? Was machst du so, wenn du mal nicht arbeitest, falls es diese Zeiten mal geben sollte?
Diese Zeiten gibt es.
Gott sei Dank.
Gott sei Dank, genau. Darauf wird auch geachtet und das muss auch sein. Ich bin 53 oder werde diesen Monat 53. Bin verheiratet schon seit mehr als 25 Jahren und sehr happy damit. Hab zwei erwachsene Töchter, die jetzt mittlerweile aus dem Haus sind und studieren. Und bin seit 25 Jahren in Hamburg, deswegen das Moin. Jo. Bin aber gebürtiger Ruhrgebietler, komme aus Dortmund und habe in Münster studiert.
Ah, ich bin auch kein gebürtiger Hamburger, bin irgendwie 1990 hierher gekommen und dann habe ich aber mal 13 Jahre in Bochum gewohnt. Also von daher.
Dortmund hat halt den besseren Fußballverein. Also vielleicht temporär gerade nicht so richtig schön, aber auf Dauer wird das wieder werden.
Das war nie so meins, aber ich kann zurückgeben, Bochum hat die besseren Currywürste. Also
das mag sein.
Absolut.
Das mag sein.
Ja, wie bist du dahin gekommen, wo du heute bist?
Ja, gute Frage. Nicht strategisch geplant, kann man wirklich nicht sagen. Ich habe nach dem Abi Zivildienst gemacht. mussten wir damals noch, oder zum Bund. Ich habe Zivildienst gemacht und bin dann zur Bank gegangen, habe eine Bankausbildung gemacht bei der Deutschen Bank und fand das auch echt spannend, weil ich die Möglichkeit hatte, mit vielen Menschen in Kontakt zu kommen. Mhm. Ich fand das Thema an sich sehr spannend. Das war noch vor dem neuen Markt, bevor alle Leute an Aktien dachten. Das fing da gerade so an und habe mir gedacht, das willst du später auch weitermachen. Und wollte aber tatsächlich studieren, weil ich auch studieren wollte. Also ich wollte nicht jetzt mein Leben lang schon um 8 Uhr morgens irgendwo stehen müssen. Und Freunde von mir, die hatten alle Zeit der Welt am Wochenende. Ich war müde, die nicht. Und haben gesagt, ich gehe studieren mit meiner damaligen Freundin, jetzigen Frau zusammen, die auch eine Banklehre gemacht hat, allerdings bei der Konkurrenz. Und haben dann in Münster BWL begonnen. Und im Grundstudium macht man ja so dann Generale. Aber dann im Hauptstudium haben wir gedacht, okay, wir machen Finanzen und dann machen wir Bankbetriebslehre und danach wieder zur Bank zu können. Zweite Vorlesung spätestens, Finanzen, haben wir bemerkt, dass das Ganze doch sehr dröge und sehr langweilig wird.
Das musstet ihr als Banker erst beim Studium rausfinden?
Naja, was wir vorher so gemacht haben, war halt, du hast Kundenkontakt, du lernst sozusagen von der Pike auf das Bankgeschäft. Aber wenn du das studierst, wie jedes Studium, ist es theoretisch. Und ich habe mir dann überlegt, naja, will ich das jetzt, diese Theorie, die ganzen 2-3 Jahre noch durchziehen und glaube ich, dass ich darin gut bin? Und habe dann überlegt, jetzt bin ich schon in Münster und dann, was können die in Münster gut? Naja, Marketing konnten die gut. Es gab damals Professor Meffert, der da war, der sozusagen den Marketing-Lehrstuhl dort gegründet hat und dafür sehr bekannt war. Und dann habe ich einfach Marketing gemacht.
Cool.
Und das hat mir auch Spaß gemacht und bin dann tatsächlich als erste Station nach dem Studium zu Unilever gegangen, habe Marketing und ein Absatztrainee gemacht und danach das erste Mal in Verkauf gegangen tatsächlich, weil das war ein Absatztrainee und Marketing und Verkauf sind 2 Seiten einer Medaille. Musst du beides können, glaube ich heute noch. Und habe dann verschiedene Positionen im Marketing dort gemacht. Mhm. Genau, und wurde dann verkauft irgendwann. Unilever hat die Marke Iglo, auf der ich gearbeitet habe, verkauft. Und die Marketeers waren Teil der Marke, sehr zu Recht.
Ja.
Und bin dann, nachdem ich verkauft wurde, also das hört sich jetzt wild an, ich bin verkauft worden, aber tatsächlich, man ist ein Asset in dem Moment. Ja, der Marke, ob man jetzt gut oder schlecht ist, ist ja noch dahingesagt. Aber man wird verkauft und bin dann noch mitgegangen. Und nach einem Jahr bin ich dann aus Iglo rausgegangen und zu Kühne gegangen, wo der Kai jetzt arbeitet tatsächlich. Also da hätten uns theoretisch die Wege mal gekreuzt, weil ich Senior Product Manager oder sowas. Und war da aber nicht so lange tatsächlich, weil aus einem Großkonzern kommend, in ein Familienunternehmen, sehr alt, mit damals noch auch anderen Strukturen als heute, war das doch schon eine Art von Cultural Clash. Und dann habe ich nach 5 Monaten, hatte ich ein Alternativangebot tatsächlich auch, weil ich schon bemerkte, das gefällt mir nicht und da kann ich nicht so viel bewegen, wie ich eigentlich möchte.
Ja.
Und habe dann nach 5 Monaten in der Probezeit gekündigt und bin zu Carlsberg gegangen. Carlsberg Deutschland.
Also Brauerei.
Brauerei-Business, genau, als Head of Innovation in Deutschland. Das war erstmal 2 Straßen weiter. Also man konnte von oberste Büroebene zur anderen obersten Büroebene gucken von Kühne. Sehr praktisch, wenn man schon mal in Hamburg wohnt. Und Bier ist natürlich was neben Zigarette und Wasser, was jeden Market hier tatsächlich auch, attraktiv findet.
Ja.
Weil man dort ganz viel Marke machen kann und mit einem sehr vergleichbaren Produkt sich vom Wettbewerb absetzen soll.
Ja.
Und Innovation war dahingehend wichtig, dass natürlich der Biermarkt seit Jahren rückläufig ist und die Brauer an sich sehr große Tanks haben, die sie einfach befüllen müssen, damit sie effizient arbeiten können und wir uns Konzepte überlegt haben, wie man das schaffen kann. Wie man sozusagen, da muss ich erst den Konsumenten verstehen, muss sagen, warum trinkt er denn weniger und wie kann ich das Ganze dann wieder in positive Produkte umsetzen. Mhm. Das habe ich 3 Jahre gemacht und bin dann zu Cofresco gegangen. Das ist jetzt mittlerweile 14 Jahre her, fast. Und dort auch als Senior Marketing Manager angefangen, 2 Jahre. Dann war ich 7 Jahre CMO für die Marken Toppitz und Sphere in Deutschland, in Frankreich, Spanien, UK heißen die anders. Aber die Marken sind die gleichen. Und seit knapp 5 Jahren bin ich der CEO dort und bin da sehr glücklich mit.
Klasse, vielen Dank. Ich finde ganz spannend, diesen Cultural Clash, von dem du gerade berichtet hast, was Kühne angeht. Da hatte ich mit Kai ja auch drüber gesprochen, wie das so ist, aus einem Großkonzern in ein Familienunternehmen reinzugehen. Ich kann mir in der Tat vorstellen, dass das wahrscheinlich in beide Richtungen auch manchmal nicht ganz einfach ist. Also von daher spannend, dass man so von einer anderen Perspektive dann direkt noch einmal zu hören. Jetzt erzähl doch einmal ganz genau Cofresco. Den Namen haben wahrscheinlich außerhalb deiner Branche sehr wenige Leute bislang nur gehört. Den Namen der Gruppe aber garantiert schon. Erzähl doch mal, was ist Cofresco, was macht ihr und wozu gehört ihr?
Also wir gehören zur Melitta-Gruppe und sind auch sehr stolz, Teil dieser Gruppe sein zu dürfen. Mhm. Melitta ist in vierter Generation Familienunternehmen, die Erfinderin des Kaffeefilters vor 115 Jahren, 116 Jahren mittlerweile. Melitta Benz hat das Unternehmen gegründet mit ihrem Mann damals. Ihr Urenkel Jero Benz ist heute noch in der Geschäftsführung, der ist so alt wie ich, in der Unternehmensleitung. Das ist eine Gruppe mit verschiedenen Units. Eine dieser Units sind wir. Mhm. Und wir sind die einzigen, die keinen Kaffeebezug haben, eigentlich. Wir verkaufen Plastik, um das mal Plastik- und Müllbeutel, wenn man es ganz tief stapeln möchte. Nein, wir sind Marktführer für Haushaltsfolien und Haushaltsprodukte, die primär zum Frischhalten, aber auch zum Zubereiten gedacht sind. Also Gefrierbeutel unter der Marke Toppitz, aus dem Toppitz in Geschmack, kennt der andere, ein oder andere als Jingle noch, zumindest jetzt in meiner Generation.
Ja, für den Rest des Tages, danke.
Es waren noch Zeiten, als man das implementieren konnte. Frischhaltefolie, Backpapier, Alufolie, das sind so die Kernprodukte und auf der anderen Seite Müllbeutel, die natürlich auch beides Kategorien sind, die sind Low Involvement, die interessieren dich in erster Linie nicht so, wenn du einkaufen gehst. Aber da, sag ich mal, erfolgreiches Marketing zu machen, sich erfolgreich vom Markt abzusetzen, das ist unsere Aufgabe. Mhm. Wir sind international unterwegs. Unser Headquarter sozusagen ist im beschaulichen Minden. Und wir verkaufen aber unsere Markenprodukte in ganz Europa und haben Werke in UK und in Polen. Und seit 5 Jahren auch ein Social Business, da kann ich vielleicht später nochmal ein bisschen was zu erzählen, im indischen Bangalore.
Okay, was heißt, also da machen wir es direkt. Was heißt das genau? Was ist ein Social Business von Cofresco in Indien?
Ja, genau. Also damit muss ich jetzt tatsächlich, fange ich jetzt ganz hinten an mal. Einmal, wir verkaufen Plastik, das habe ich erzählt. Und wenn du Plastik verkaufst, hast du eine spezielle Verantwortung für das, was du verkaufst. Und diese Verantwortung spüren wir auch persönlich. Die spüren wir nicht nur aus dem gesellschaftlichen, ökonomischen Druck heraus, dass man das Plastik sozusagen eine schlechte Presse hat, sondern wir glauben auch daran, dass wir selber das besser machen müssen für unsere Kinder und für uns selber. Und haben uns zusammen vor 6 Jahren, auch noch zusammen mit Kai, haben wir eine Strategie entwickelt, eine Nachhaltigkeitsstrategie, die wir Honest 100 nennen. Mhm. 100, weil wir zu 100% am Plastikkreislauf teilnehmen möchten. Das heißt, alle unsere Produkte sollen aus rezyklierbaren oder erneuerbaren Materialien kommen und gleichzeitig rezyklierbar sein oder recycelfähig sein und auch oder biologisch abbaubar sein. Und honest, weil, wie ich sagte, wir meinen das sehr ehrlich und sehr ernst. Das führt, wie man sich vorstellen kann, in einem betriebswirtschaftlich orientierten Unternehmen durchaus zu Diskussionen, wie ehrlich man jetzt mit sich und den anderen sein möchte. Weil natürlich das Umfeld und andere Wettbewerber, nicht nur in der Kategorie, aber anderen, viele Claims machen, die dich grüner dastehen lassen, als du eigentlich bist.
Das klassische Greenwashing.
Das klassische Greenwashing. Kennt, und dafür stehen wir nicht. Dafür stehe ich auch wirklich persönlich nicht. Und wir haben uns viele Maßnahmen überlegt, wie wir zu diesem Kreislauf kommen. Eine weitere Maßnahme oder ein Teil dieser Maßnahmen ist die Gründung eines Unternehmens in Indien. Wir nennen das Vishut Recycled. Vishut ist Hindi und heißt rein, pur.
Okay.
Und wenn man es lautschriftlich sehen würde, würde Vishut Recycle, wir sollten rezyklieren, im übertragenen Sinne heißen. Und das haben wir gegründet oder wir wurden beraten dabei von einer Beratung, die nennt sich Yunus Social Business. Der Namensgeber Mohammed Yunus hat 2005 oder so den Friedensnobelpreis bekommen für sein Engagement beim Microfinancing von, sag ich mal, Kleinstbetrieben in Bangladesch. Er ist zurzeit Interim Präsident von Bangladesch, ist wirklich ein außergewöhnlicher Mensch, der in seinem Leben ganz viel Tolles bewirkt hat und der die Idee, dass man Geschäfte machen kann, auch mit einem sozialen Ansatz, wo man aber trotzdem Profit macht. Also ich spende nicht nur irgendwas, sondern ich gebe den Leuten, die dafür arbeiten, etwas mehr. Ich mache vielleicht in erster Linie weniger Profit, aber dafür lasse ich sie alle zusammen prosperieren. Mhm. Mit dem haben wir dieses Unternehmen gegründet und entsprechend ist er auch Teilhaber, also Yunus Social Business, sein Unternehmen. Und haben dann in Indien erstmal geschaut, erstmal haben wir gar nicht nach Indien geschaut, sondern erstmal haben wir geschaut, wo wollen wir denn Müll rezyklieren, dass wir später wieder in unsere Produkte reinfahren. Das kann man nur im Müllbeutel tun, das wieder reinfahren, weil es sonst nicht foodkonform ist, also primär auf Müllbeutel bezogen. Haben geschaut, wo gibt es viel Müll, der nicht sortiert wird, der nicht gesammelt wird und wo sind Menschen arm. Und wenn man das übereinander legt, ändert man in Indien.
Ja.
Ja, wo sie einen hohen Armutsgrad haben und gleichzeitig die am meisten vermüllten Flüsse der Welt.
Ja.
Wenn man in Indien war, weiß, dass der Müll in Indien auf der Straße liegt. Und wir haben dann begonnen, mit Partnern vor Ort, NGOs vor Ort, Müll sammeln zu lassen von den Straßen. Das gibt es Waste Picker Communities, also Menschen, die damit ihr Leben verdienen. Die bekommen von uns extra Geld, dass sie das tun. Also eine Ethical Surcharge, mehr Gehalt. Die liefern das an uns. Und wir haben ein Werk mit ca. 50 Kolleginnen und Kollegen vor Ort, wo wir das rezyklieren. Und das Rezyklat, was wir haben, wird dann in unsere Müllbeutelproduktion in Polen reingefahren. Mit dem Gewinn, den wir machen vor Ort, den schütten wir nicht aus an uns. Das ist auch Teil des Social Business Gedanken. Den investieren wir dann in Social Impact Projekte. So haben wir zwei, die nennen das Libraries. Das sind eigentlich Gemeindezentren für Kinder innerhalb dieser Waste Picker Communities, wo sie den Nachmittag über betreut werden und auch auf andere Gedanken kommen können. Weil muss ich das vorstellen, diese Gemeinden, das sind halt Slums, umgangssprachlich.
Ja.
Und gleichzeitig fährt noch ein Medical Van durch die Slums, der unseren Namen trägt und auch von uns bezahlt wird. Da sitzt ein Arzt drauf, da sitzt eine Krankenschwester drauf, ein Apotheker. Und die Slum-Bewohner können dort sozusagen, alle zwei Wochen kommt ein Arzt zu ihnen. Und das ist ein ganz großer Schritt für die, weil ne, die haben auch die Akten von denen und können sozusagen weiterhin dann auch die medikamentöse Behandlung durchführen.
Ja.
Und das nennen wir Social Business, Fair Recycle Plastic. Und da bin ich sehr stolz, das habe ich gerade eingangs, bevor wir losgelegt haben, schon besprochen, dass wir gerade eben den CSR-Preis der Bundesregierung dafür erhalten haben, was eine ganz, ganz große Anerkennung dessen ist, was wir als Team hier tun.
Ja, und herzlichen Glückwunsch. Das ist wirklich, wirklich spannend.
Danke, ich strahle über das ganze Gesicht.
Ja, kann ich bestätigen, wir machen hier kein Video, aber ja, in der Tat tut er.
Nein, da bin ich total stolz drauf, wir alle sind da stolz drauf, weil das sind Projekte, die machst du als Betriebswirtschaftler, als Unternehmer, die wir uns alle fühlen. Davon hast du wenig in deinem Leben. Und
das glaube ich,
wenn ich mal 90 bin und an die besten Jobs in meinem Leben zurückdenke, wird das dabei sein. Das macht mich unendlich stolz.
Zu Recht, ja. Du hast gerade einen Satz zwischendurch gesagt, der mich aufhorchen lassen hat, weil ich ihn da nicht vermuten würde. Und zwar die Gewinne. Die schütten wir nicht aus, sondern die Gewinne. Das heißt also, dieses Social Business ist in sich tatsächlich profitabel. Also das ist jetzt nichts, was einfach, wo einfach ganz viel Geld reingebuttert wird, weil man was Gutes tun möchte, sondern es ist offenbar möglich, diesen Müll in Indien oder wo auch immer aufzusammeln, zu verwerten, zu recyceln und damit Geld zu verdienen eigentlich.
Ja, also das hat gedauert und wir sind gerade an der Schwelle, dass wir es tun, muss ich ehrlicherweise sagen. Das andere wäre uns dann spenden. Dann könnte ich auch einfach da einen Check hinstellen und dann wäre das gut, ja. Wir haben, uns kam ein bisschen Corona in die Quere tatsächlich. Wir haben eine Maschine gekauft aus Deutschland. Man baut in Indien eine Maschine aus Deutschland, weil man vertraut erstmal auf deutsche Maschinen, den Müll waschen sollte. Und das hat nicht so gut geklappt. Das mussten wir auch selbst aufbauen vor Ort. Und weil die Techniker nicht kommen konnten wegen der Reisebeschränkung. Das hat alles sehr lange gedauert. Dann haben wir eine zweite Maschine bestellt. Die stand dann da und dann kamen die Elektriker nicht. Das ist halt dann auch Indien. Indien, wenn man als Westeuropäer oder als Deutscher, wo man sich an Vereinbarungen hält, wenn man dann dort Geschäfte macht, muss man damit rechnen, dass es nicht so läuft, wie man sich das so vorstellt, was Timings einhalten und Commitments einhalten angeht. Deswegen hat das sehr lange gedauert. Jetzt laufen beide Maschinen und jetzt kommen wir auf die Tonnage, die wir uns mal vorgestellt haben. Wir lernen dann auch jeden Tag. Wir haben ein super committedes Team vor Ort von indischen Kollegen, die da ganz tollen Job machen, auch fern von uns, sozusagen.
Ja, ja.
Und das ist eine sehr, sehr schöne Geschichte. Und jetzt kommen wir in die Phase, wo wir auch damit Geld verdienen. Also Geld verdienen, ja. Was wir dann wieder in die Social Impact Projekte geben. Wir führen die Projekte schon länger. Das haben wir dann immer sozusagen on top bezahlt, weil wir es beginnen wollten. Aber die Idee ist sozusagen, dass wir das aus den Gewinn finanzieren können.
Ich finde das halt deshalb so spannend, weil das ist ja nichts, was man damit eigentlich verknüpft. Man verknüpft ja eigentlich mit solchen Projekten, also jetzt ich als Laie, der nicht im Kunststoffmarkt unterwegs ist. So ich würde dann erstmal damit verknüpfen, ja, okay, das ist halt ein Engagement, das ist gut, aber das ist nichts, was sich trägt. Aber wenn man dann könnte ja eigentlich auch ein Impact von so einem Projekt sein, wenn sich mehr im Prinzip durchsetzt und umspricht, flapsig ausgedrückt, dass man damit auch Geld verdienen kann, dann letztlich ist das ja ein dann wahrscheinlich der mächtigste Hebel überhaupt im Kampf gegen Vermüllung und für mehr Kreislaufwirtschaft.
Absolut.
Ja.
Absolut. Und das ist, glaube ich, das, was man sehen muss. Es dauert halt ein bisschen. Es bedarf Engagement dahinter.
Ja.
Und das Schöne daran ist, dass die Ware, die wir da herbekommen, also wenn man rezykliert, also unsere Müllbeutel sind aus 100% Rezyklat hergestellt. Mhm. Das funktioniert normalerweise so, man kauft das Rezyklat am Markt.
Ja.
Und es gibt immer Qualitätsschwankungen.
Ja.
Das heißt, es ist nicht so, ich führe immer das gleiche PE, die gleiche Qualität ein. Und da muss ich die Qualität, damit ich die erreiche, muss ich das wie bei einem guten Whisky, muss ich sozusagen verschiedene Blends miteinander vermischen, damit ich immer auf einem Qualitätsstandard bin. Im Moment schaffen wir es mit der Menge, die wir in Indien produzieren, 20% der Rohware, des Materials für unsere Müllbeutel herzustellen. Diese 20% sind qualitativ besser als alles, was wir hier am Markt kaufen können. Weil wir vorsortieren, weil wir haben eine vertikale Integration. Wir können sagen, wir wissen, was da reinkommt.
Ja.
Und das ist ja wie für uns auch ein überraschendes Learning. Wir haben auch bessere Qualität. Und wenn ich bessere Qualität habe, kann ich das auch in meinem Produktionsprozess effizienter einsetzen.
Ja.
Und habe da quasi nochmal ein Goodie drin, mich positiv abzusetzen. Plus, ich habe eine Geschichte drumherum, die erstmal uns wichtig ist.
Ja.
Und die vielleicht auch dem einen oder anderen Konsumenten wichtig ist. Die Konsumenten sind ja so, dass sie sagen, naja, das macht ihr mal schön. Das erwarten wir auch von euch. Das ist ein Hygienefaktor. Dass ihr bitte ökologisch nachhaltig handelt. Bezahlen wollen wir das eher nicht. Ja, das ist kein Motivationsfaktor. Deswegen ist es an uns, wenn wir in diesem Geschäft arbeiten, langfristig, ob es der Konsument im ersten Schritt bezahlt, ist vielleicht egal. Wichtig ist, wie es im langfristig sich drauf verhält oder wie auch die Gesetze langfristig sich verändern, Steuergesetzgebungen sich langfristig verändern. Das ist das langfristige Ziel, was wir damit haben müssen und uns davon unabhängig machen, wie die kurzfristige Meinung ist.
Ja. Ja, und insgesamt, also alles, was du jetzt sagst, also ich habe sehr häufig mit Klientinnen und Klienten von mir, von meiner Agentur, auch dieses Thema Nachhaltigkeit schon bearbeitet. Und da haben wir immer und immer wieder versucht zu kommunizieren, dass zum Thema Nachhaltigkeit auch Ökonomie gehört. Also, dass es ökonomisch sein muss. Es kann nicht funktionieren, wenn es nur auf Goodwill oder Ähnliches ist. Und es gibt aber leider so wenig Beispiele, die, sagen wir mal, jeden Tag erleben kann, wo das mal demonstriert wird. Also von daher.
Das ist leider nur ein kleines Beispiel. Also
aber immerhin eines.
Ich hätte auch ganz gerne, wir haben unsere Frischhaltefolie umgestellt auf, da kann man kein klassisches Rezyklat, also aus dem gelben Sack reinwerfen, sondern da muss man einen anderen Weg finden. Wir haben in unserer Frischhaltefolie einen großen Prozentanteil von Rezyklaten aus Lebensmittelfetten.
Okay.
Also man kann, also ich bin ja, wie schon eingangs besprochen, kein Physiker oder Chemiker.
Ja, ja.
Man kann aus jedem Fett, kann man ein Öl herstellen, kann man PE herstellen. So, das ist ein sehr aufwendiger Schritt, das kostet richtig viel Geld. Wir haben uns entschieden, das da reinzufahren. Wir kommunizieren das auch. Das führt nur trotzdem nicht dazu, dass der Konsument in erster Linie sagt, ich gebe da jetzt mehr Geld für aus.
Mhm.
Also ist es erstmal ein Investment. Und es bedarf Durchhaltevermögen. Und in Zeiten wie diesen, wo Nachhaltigkeit bei den verschiedenen Sorgenfeldern, die man gerade in der Gesellschaft hat, vielleicht nicht das an erster Stelle steht, aber ja immer da ist, die Notwendigkeit dahin, ist das etwas, was man im Moment nicht so bezahlt bekommt. Und da bedarf es den Glauben daran, dass es sich langfristig für die Marke auszahlt. Dass ich der Erste war, der es gemacht hat. Und nochmal, wir machen das auch, weil wir selber daran glauben.
Ja.
Aber wir haben auch Diskussionen, wir haben auch Ziele, wir sind ein betriebswirtschaftlich orientiertes Unternehmen, wie ich sagte. Ja, wir wollen Gewinne machen, wir sind Teil einer Gruppe, die diese Gewinne benötigt. Das in Einklang zu bringen, ist quasi der Spagat dabei. Und da muss man auch eine gewisse Flexibilität haben.
Ja. Jetzt sind wir tatsächlich, ich habe natürlich ganz groß bei mir, ich habe immer so eine Vorbereitung und da steht auch das Thema Nachhaltigkeit drauf. Und ich wollte eigentlich erstmal, ich wollte dich so richtig in die Ecke drängeln und sagen, hey, also ihr sagt ja was von Nachhaltigkeit und dann macht ihr aber Papier und Folien und alles sowas. Wie passt das zusammen? Ja, offenbar macht ihr euch sehr viel Gedanken und handelt auch.
Ja, machen wir. Also, weil es bleibt da auch gar nichts anderes übrig. Also, selbst wenn du bist in dieser Branche und dann musst du damit umgehen. Und wenn man das besser machen möchte als die anderen, muss man sich vielleicht auch mehr Gedanken machen als die anderen und muss auch mehr Engagement treiben als die anderen. Plastik hat ja einfach, wie ich schon sagte, eine schlechte Presse.
Ja, absolut.
Das Problem ist in der Regel nicht das Plastik, sondern der Verwender.
Ja.
Weil wenn ich die Möglichkeit habe, es dem Wertstoff, das ist ja ein schöner Begriff, dem Wertstoffkreislauf wieder zuzuführen, im Wertstoffhof heißt es in einigen Städten, dann hat das einen Wert. Und dann ist das auch gar nicht so schlimm.
Ja.
Der Punkt ist, dass es viele Märkte, Länder das noch nicht so anbieten, wie es hier in Deutschland ist oder in der Entwicklung dahingehend ist und das natürlich auch dahinter wiederum der Verdacht von Konsumenten ist, naja, ich trenne das dann und dann wird es trotzdem mit dem anderen Müll zusammengeschmissen und verbrannt.
Ja.
Aber am Ende ist das nicht mein Einflusskreis, ja, mein Circle of Influence. Ich kann nur sagen, ich als Konsument, auch ich zu Hause, wir trennen, was wir trennen können und versuchen es so gut zu machen wie möglich.
Auch
damit später was anderes gemacht wird, muss ich erstmal dahingestellt sein lassen.
Vielleicht eine andere Sache, die habe ich jetzt gar nicht auf unserer Vorbereitung draufstehen. Jetzt überrasche ich dich damit. Dieses Imageproblem, was du gerade angesprochen hattest. Ich habe mal vor einiger Zeit eine lange Geschichte gelesen. Ich weiß nicht, wie viel da am Ende dran war, wo mal so ein bisschen ausgerechnet worden ist, dass die berühmten Gurken, die aus Spanien nach Deutschland transportiert werden und eingeschweißt sind, in also etwas, was jetzt nicht unähnlich eurer Frischhaltefolie ist, wahrscheinlich anders, aber vom Grundsatz her ja verwandt. Dass die waren ja mal, die sind so negativ in den Fokus der Aufmerksamkeit gekommen, dass man heute ja kaum mehr eingeschweißte Gurken im Supermarkt bekommt. Und ich habe mal so eine Rechnung gesehen, wo es hieß, naja, aber eigentlich ist die Bilanz des Ganzen eigentlich eher negativ, weil die Dinger müssen jetzt stärker gekühlt transportiert werden und die haben einen viel größeren Ausschuss, was dann wiederum bei der Herstellung, also Wasserverbrauch in Spanien, bei der Landwirtschaft und so weiter, eigentlich der, also unterm Strich, es deutlich negativer ist, das nicht zu benutzen, als dann tatsächlich auf Folie zu setzen. Und ich könnte mir vorstellen, bei vielen eurer Produkte Frischhaltefolie, also ob ich jetzt, weiß ich nicht, den Käse bei mir zu Hause, mal ein ganz kleines Beispiel, schön einwickel und dann deutlich länger benutzen kann oder ihn wegschmeißen muss, macht ja durchaus einen Unterschied.
Ja, absolut. Also unsere Produkte verkaufen Schutz.
Ja.
Wir verkaufen Schutz von Lebensmitteln. Und wenn ich Lebensmittel länger lagere, also weniger Müll produziere, Lebensmittelmüll. Ich glaube, im Durchschnitt wird in Deutschland 80 Kilo pro Person an Lebensmüll produziert pro Jahr, was wir wegwerfen, weil es abgelaufen ist oder nicht mehr gut ist.
Ja.
Wenn ich das reduzieren kann, dann habe ich natürlich einen ökologischen Vorteil damit. Und dann lohnt sich auch der Einsatz eines guten Plastikproduktes. Das ist das, was ich gerade sagte. Plastik hat ja gute Eigenschaften, sonst gäbe es das nicht. Und diese guten Eigenschaften zu nutzen in seiner gesamten Umfänglichkeit, also auch am Ende es ordentlich zu entsorgen, wenn ich es nicht mehr benötige, ist ja quasi der Trick da dran.
Mir fällt ein bisschen was auf in dem Gespräch, da bin ich mal gespannt, was du sagst. Ich habe tatsächlich auch eben über meine Arbeit mit einigen aus der Kunststoffindustrie in der letzten Zeit zu tun gehabt, mit denen zusammengearbeitet. Und dort wird das Wort Plastik gescheut, wie der Teufel das Weihwasser scheut. Und du benutzt es hier ganz selbstbewusst. Was sagst du? Also die sagen immer, das klingt so schlecht, aber Kunststoffe, das klingt viel wertiger. Was sagst du?
Da habe ich mir noch keine Gedanken drüber gemacht. Am Ende verkaufe ich Frischhaltefolie.
Ja.
Dass die aus PE ist und der gemeine Bürger, der sich nicht mit verschiedenen Kunststoffarten, Plastikarten auskennt,
ja, ja,
für den ist das eine Plastikfolie.
Ja, absolut.
Und deswegen kann man es auch so benennen. Und das müssen wir nicht hinter einem Vorhang verstecken.
Ja.
Wir sind stolz auf unsere Produkte, weil unsere Produkte tatsächlich das Leben zu Hause, die Versorgung der Familie, die Sicherstellung, dass die Lebensmittel länger halten, also jetzt unsere Frischhalteprodukte, weil die das garantieren. Und das ist, da kann man stolz drauf sein. Und da mache ich mir um den Gedanken Plastik oder Kunststoff, was die richtige Benamung dafür ist, mache ich mir keine Gedanken.
Finde ich gut. Mhm. Am Ende des Tages, glaube ich, ist es wirklich eine Imagefrage, an der man arbeiten muss, was Kunststoffe angeht, das, oder Plastik oder wie halt auch immer, weil da häufig, glaube ich, bei den Menschen eher Bauchgefühl anstatt Kopf entscheidet. Und das Bauchgefühl an der Stelle vielleicht nicht immer der beste Ratgeber ist.
Ja, also nochmal, ich glaube schon, dass es gute Eigenschaften gibt und auch nicht so gute Eigenschaften. Das
Klar.
gehört leider auch Absolut. Zu weit dazu. Und wenn ich das ordentlich entsorge, das Produkt oder auch andere Plastikprodukte, dann ist es nichts Schlimmes. Natürlich brauche ich zur Herstellung, brauche ich Energie, aber das ist leider bei vielen Produkten so. Und es gibt so viele Studien von unterschiedlichen Stakeholdern, welches Produkt jetzt besser ist oder schlechter ist, und welcher ökologische Fußabdruck größer ist oder kleiner ist. Das habe ich zum Thema Nachhaltigkeit gelernt. Es gibt da weder diese eine Wahrheit, noch gibt es etwas, das alle Ebenen bedient. Mhm. Und wenn ich mit Konsumenten, und ich habe in meiner Rolle als Marketeer halt viele mit Konsumenten darüber gesprochen, dann gibt es immer, wie sagt unser Marktforscher immer, das Whataboutism.
Ja.
Also what about Footprint, CO2-Fußabdruck, ja, what about fehlende Entsorgungsmöglichkeiten. Mhm. Ich finde immer Fragen, warum das nicht geht. Und das bedeutet aber ja nicht, dass ich nichts machen kann. Also, oder dass ich jetzt stillstehe, dann würde ich ja also so kein Geschäft machen, weil das ist ja alles mit Unwägbarkeiten verbunden, wenn man Geschäft macht.
Vielleicht zu dem Thema eine letzte Story. Also das ist ja hier keine bezahlte Werbung oder sowas. Aber eine Anekdote. Es gibt eine amerikanische Zeichentrickserie, Family Guy heißt die. Und der Protagonist, da gibt es eine sehr berühmte Szene, wo der Protagonist versucht, Frischhaltefolie abzureißen und zu benutzen. Und das Ganze daran endet, dass er, glaube ich, mehrere Rollen angefangen hat, um sich selber zu wickeln, weil er sich da drin verklebt, die nicht abgerissen bekommt und irgendwas. Mir geht es, also wir haben, ich erzähle jetzt was Privates mal, wir haben zu Hause immer den Konflikt, dass ich gerne zur Marke greife im Supermarkt und mein Lebensgefährte zu gut und günstig. Und ich habe bei gut und günstig immer dieses Problem, dass mir genau das passiert, bei euch nicht. Sprich, es ist ja auch Nachhaltigkeit, wenn man einfach ein gutes Produkt hat und es funktioniert.
Das ist wirklich keine bezahlte Werbung hier.
Ja.
Weiß Gott nicht. Also wir haben sehr viel zur Verwendung und zur Einstellung zu unseren Produkten geforscht.
Ja.
Und wir haben bemerkt, ne, wir verkaufen Schutz von Lebensmitteln. Das können andere eigentlich auch. Das kann gut und günstig oder ja auch. Ne, die halten genauso frisch, wenn ich da meinen Käse einwickle oder meine Wenigurke mit abdecke. Wir haben bemerkt, dass wir da können wir quasi nicht besser sein als die anderen. Weil wenn ich Sicherheit verkaufe, also ich brauche selten Gürtel und Hosenträger. Ja, ich brauche im Zweifel nur eins von beiden. Und dann haben wir gedacht, naja, was machen wir denn? Wie können wir uns denn absetzen? Und tatsächlich haben viele Produkte dieser Kategorie gemein, dass sie schlecht zu bedienen sind.
Ja.
Und haben dann als Team tatsächlich danach gesucht, wie kann ich ein Backpapier besser machen? Wie kann ich eine Frischhaltefolie besser machen? Wie kann ich einen Gefrierbeutel besser machen? Im Handling. Und haben das über Jahre hinaus, jedes Jahr haben wir so den Kern-Insight, was ist das Problem dabei? Gesucht. Beispiel. Backpapier. Ich muss immer das Backpapier, wenn ich drauf arbeite, rutscht es mir weg.
Ja.
Ne, ich rolle meine Pizza drauf aus und ich hab das auf der Arbeitsplatte, rutscht das hin und her. Das ist doof.
Ja.
Ja. Wir haben einen Weg gefunden und das war auch nicht einfach, sie von unten leicht mit Silikon zu beschichten. Dadurch haftet auf dem Tray, also auf dem Backofenblech und ich kann quasi darauf meine Pizza ausrollen. Wir haben Gefrierbeutel entwickelt, die eine andere Geometrie haben und deswegen stehend befüllt werden können. Ja, also ich kann meine Flüssigkeit da besser einfüllen als bisher. Und bei der Frischhaltefolie, das ist eigentlich unsere Königsdisziplin gewesen, weil das ist ja eins der ungelösten Probleme der modernen Menschheit.
Oh ja.
Wie kann ich die Frischhaltefolie ohne Nervenzusammenbruch abreißen? Da haben wir haben wir zusammen mit Produktdesignern haben wir eine Abreißsäge, eine ergonomisch geformte Packung mit Abreißsäge entwickelt, die wirklich, wirklich das Abreißen erleichtert. Und wir kriegen da Liebesbriefe von Konsumenten, die sagen, you make my day. Ja, und das ist das, was ein Marketeer, aber was auch jeden in der Firma wirklich glücklich macht, wenn wir Produkte haben, die sowas leisten können.
Ja.
So, das müssen wir auch. Wir sind teurer als eine Handelsmarke, weil wir auch in Europa produzieren. Ne, wir werden häufig aus dem Plan herausgekauft. Wir sind, wenn man an unser Regal geht, ist man in so einer Automode. Ja, da suche ich nicht lange. Das ist kein Regal wie von Maggi oder Knorr, wo ich lange vorstehe und überlege, was kaufe ich denn heute mal. Sondern das mache ich sozusagen im Autopiloten. Und deswegen ist es wichtig, dass wir da genau diese Unterschiede machen. Und da muss man viel Gehirnschmalz reinsetzen. Und das kannst du auch nur machen, wenn du als Marke agierst, weil du dafür die richtigen Leute dann hast und auch die Kapazitäten anders aufstellen kannst in deiner Produktion.
Ich muss jetzt gerade nochmal an Kai-Boris Bendix von Kühne denken. Der hatte so schön beschrieben, dass Kühne ein Produkt sei, was, also die Marke Kühne etwas sei, was einen sehr, sehr hohen Prozentsatz der Menschen in Deutschland kennt. Aber ganz wenige wirklich damit emotional was verbinden. Aber wenn es dann auf dem Tisch steht, ist alles super und alle greifen rein und finden es toll. Aber niemand geht in den Supermarkt und sagt, boah, ich brauche mal wieder Kühne. Ist es bei Toppitz und Zwirl und Co. ähnlich? Weil du sagtest, gerade so Automodus vor dem Regal stehen. Ist das da so ähnlich oder wie würdest du das beschreiben?
Ist vielleicht noch dramatischer grundsätzlich. Wir haben herausgefunden über die zahlreichen Studien, die wir gemacht haben, weil das ist der Kern des Erfolgs ist, sich genau auseinanderzusetzen mit, wer verwendet einen und warum wird man verwendet als Marke. Insbesondere in so einer Kategorie, die so Law-Involvement ist. Also wir vergleichen uns ganz gerne mit dem IT-Service des eines Unternehmens. Hat ja jeder vielleicht. Wenn die Performance sagt dir nie jemand Danke, hast du gut gemacht.
Ja.
Spätestens dann, wenn die aber den Computer nicht wieder zum Laufen kriegen oder ich ein Problem habe, dann sind das die Problemkinder des Unternehmens.
Ja.
Und so sind unsere Produkte aus. Also wenn sie performen, wie sie sollen, kein Problem, reißt der Müllbeutel, ist Alarm angesagt, weiß ja jeder. Und von dem Hintergrund haben wir tatsächlich herausgefunden, warum kaufen denn Menschen uns? Warum geben Leute das 2- bis 3-fache für ein Produkt aus, was auch nur Schutz bietet und jetzt halt ein bisschen mehr Convenience? Und wir haben wirklich herausgefunden, dass das eine bestimmte Sorte Hausfrau, Hausmann ist, die sich intrinsisch motiviert Gedanken über die Haushaltsführung macht. Die möchte den Haushalt einfach gut machen.
Ja.
Und nicht, weil es ihnen jemand anders sagt. Also, ne, Schwiegermutter kommt zu Besuch, ich muss das jetzt hier schön machen. Sondern ich möchte das, weil ich einen eigenen Anspruch an mich und meinen Haushalt habe. Und wenn ich das habe, gebe ich auch dann mehr Geld für eine Marke aus. Dann ist es mir das wert. Ja, so, und das ist die sind auch sozioökonomisch breit gesät. Also sind jetzt nicht nur, dass wir besser verdienen haben. Natürlich ist die Marke teurer und richtet sich oder wird häufiger verwendet von besser verdienen, klar. Wie Marken generell so verwendet werden. Aber sie werden die geben dir eine Sicherheit, dass das funktioniert. Ich fand ganz spannend zu sehen, als Covid einsetzt und die Leute alle zu Hause waren, gingen natürlich unsere Kategorien hoch, aber unser Marktanteil ging auch hoch. Weil die Suche nach Sicherheit in dieser Zeit vor 5 Jahren, die war ja groß. Und dann gewannen wir Marktanteile. Und das war für mich nochmal ein Beweis dessen, wie Marke in solchen Kategorien funktioniert.
Siehst du da Unterschiede der verschiedenen Märkte in Europa? Also du hast ja gerade schon gesagt, ihr seid europaweit vertreten. Da heißen dann die Marken nicht Toppitz und Zwirl, sondern vielleicht sowas wie Albal oder ähnliches. Also sind ja wahrscheinlich die gleichen oder ähnliche Produkte. Siehst du da in der Art, wie Konsumenten damit umgehen, Unterschiede? Dass vielleicht, weiß ich nicht, in Spanien oder sonst wo da noch mehr Wert gelegt wird oder?
Nicht, also die Marken sind tatsächlich, also die Produkte sind die gleichen. Mit ganz, ganz geringen Ausnahmen. Es sind eher andere Produkte werden verwendet. Also während in Deutschland zum Beispiel der Anteil von Gefrierbeuteln sehr groß ist, ist in Frankreich die Frischhaltefolie groß und in Spanien Aluminiumfolie doppelt so groß. Der Schwede hat einen doppelten Verbrauch per Capita, was Backpapier angeht, weil die wahrscheinlich mehr backen oder mehr dunkle Jahreszeit haben.
Ganz viele Vorurteile und Schubladen vor Augen mit den Spaniern, die ganz viel grillen.
Und ja, und die frieren auch darin ein. Das ist aber, das ist so althergebracht. Das ist ja auch okay so.
Ja.
Und das lassen wir auch so.
Ach, die frieren in Backpapier ein?
Nee, nicht in Backpapier, sondern in Alufolie.
In Alufolie.
Ja, so. Ja, und ja. das ist deren okay. Kern.
Ja.
Die muss auch Frischhaltefolie nutzen, auch Gefrierbeutel. Aber wenn wir mal so den Pro-Kopf-Verbrauch sehen, ist das in den europäischen Märkten wirklich sehr unterschiedlich.
Ja.
Genau habe ich noch nicht herausgefunden, woher das kommt. Aber es reicht ja, dass man zumindest weiß, dass es so ist.
Absolut. Ich habe jetzt diverse Schubladen so im Kopf mit Frankreich Frischhaltefolie. Wird viel frisch gekocht und nicht eingefroren. Also ich kann mir das gut vorstellen, ja. Mhm. Jetzt seid ihr ja ein Unternehmen, was zwar diese sehr, sehr bekannten Marken hat, aber das Unternehmen selber eher unbekannt ist. Und jetzt gibt es ja noch mehr als nur den Vertrieb an den Endkonsumenten, sondern es gibt ja zum Beispiel solche Fragestellungen wie Employer Branding, also der Wettkampf um Talente, um Fachkräfte, der ja immer noch nicht ganz einfach ist, wie sich das jetzt in der nächsten Zeit, wir haben ja gerade eine durchaus schwierige Wirtschaftssituation, aber ob sich das noch ändert, werden wir sehen. Aber wie gehst du damit um, dass man die Marken kennt, aber das Unternehmen nicht? Spürt ihr das? Hat das Auswirkungen oder ist das dann gar nicht mehr so wichtig?
Wenn wir am Markt nach neuen Kolleginnen suchen, mhm. Kollegen suchen, dann tun wir das als Melitta.
Ah.
Also Melitta ist sozusagen immer die Absendermarke.
Ja.
Da haben wir auch ein hervorragendes Employer Branding Department, das ja. sozusagen uns dabei hilft, sozusagen, dass es attraktiv ist. Wir haben ja noch eine zweite Schwierigkeit, dass nicht nur Cofresco nicht so bekannt ist, sondern der Standort Minden jetzt auch nicht jedem so geläufig ist. Also die Kollegen und Kolleginnen, die da wohnen, die finden das sehr schön da und das ist auch sehr schön da.
Ja.
Ist aber für viele nicht bekannt.
Ja.
Und ist auch für viele ein bisschen zwischen Großstädten gelegen und entsprechend nicht attraktiv. Das heißt, wir haben einmal den, ich nenne ihn jetzt mal Standort-Nachteil in Anführungsstrichen, da Talente hinzubekommen und gleichzeitig natürlich in eine Kategorie, also such mal Müllbeutel, Product Manager. Das ist nicht das, was die Leute als erstes denken, aber das hört sich aber jetzt total spannend und toll an.
Ja.
Dass dahinter Insights stehen und man mit diesen Insights tolle Sachen machen kann, ne? Dass das gar nicht so unkomplex ist oder gerade das eigentlich die Challenge eines Marketeers ist, mit Produkten, die nicht so attraktiv sind, zu arbeiten und die attraktiv zu machen in einem Wettbewerb, der preisorientiert ist, hohen Preis verlangen zu dürfen, um Innovation, Werbung und Overhead zu finanzieren und auch noch den Ertrag des Unternehmers zu garantieren. Das ist die Challenge dahinter.
Mhm.
Und wenn wir jetzt an Minden denken als Beispiel, haben wir, die Melitta-Gruppe, hat eine Betriebsvereinbarung geschlossen, die uns das flexible Arbeiten ermöglicht, von wo wir wollen sozusagen.
Ja.
Also die Erklärschuld sozusagen umgedreht, der Mitarbeiter darf sagen, ich arbeite von zu Hause und der Vorgesetzte muss sagen, ich hätte dich heute aber ganz gerne mal in der Firma, weil.
Ja.
War ja früher immer umgekehrt, ne?
Ja,
kann nicht mal zu Hause bleiben, weil der Handwerker kommt. Das ist heute andersrum und das ermöglicht es tatsächlich auch Talente aus ferneren Gebieten zum Unternehmen zu holen. Hat wieder andere Schwierigkeiten wie Team Spirit oder das Onboarding, aber das funktioniert, wenn man das richtig angeht, funktioniert das.
Dazu gesagt, wir beide sitzen jetzt gerade auch nicht in Minden, sondern in Hamburg.
Genau. Wir sitzen hier in einem kleinen Büro von einem kleinen Startup, das wir innerhalb von Cofresco gegründet haben. Das nennen wir Future Stories, die Haushaltsprodukte, nachhaltige Haushaltsprodukte im D2C-Bereich, also online vermarkten. Was wir versuchen auch langfristig sozusagen noch ein weiteres Standbein zu entwickeln. Und die Büroräumlichkeiten nutzen wir hier gerade.
Sehr spannend. Melitta, hast du ja ganz am Anfang schon mal gesagt, ist ein Familienunternehmen, aber ein richtig großes. Es gibt ja in allen Größenordnungen, so dass es tatsächlich schon eine ganze Gruppe ist. Jetzt bist du Geschäftsführer von einem Unternehmen dieser Gruppe. Wie viel Freiheiten hast du da, was so auch Unternehmensentwicklung angeht, Ideen zu verwirklichen, mal was auszuprobieren und wie stark ist man da dann in so ein Korsett von der Gruppe eingebunden?
Ich habe extrem viele Freiheiten, sonst wäre ich, glaube ich, auch nicht da. Also das ist tatsächlich das, was den Reiz für mich dort ausmacht. Meine Ideen, die ich habe, verwirklichen zu können. Wir haben natürlich einen Anteil an der Gruppe. Also wir sind diejenigen, wir müssen natürlich unseren Gewinn machen. Wir müssen, damit finanziert die Gruppe Investitionen in anderen Bereichen auch oder die Gruppe an sich. Wenn ich dieses Ziel, sagen wir, das Budget abgestimmt habe, dann habe ich einen sehr, sehr, sehr großen Freiheitsgrad, dieses Budget zu erreichen. Und das ist was, das kann ich mit meinem Team, können wir wirklich uns die Gedanken machen, die notwendig sind, diese Strategie zu erreichen und dann auch umsetzen. Und das habe ich von wenigen Unternehmen dieser Art so gehört, dass ich sozusagen als Teil einer Gruppe so frei agieren kann.
Ja, absolut.
Und das macht mir wahnsinnig Spaß.
Ich muss gerade dran denken, ich hatte vor längerer Zeit einen Klienten, der war in einer ähnlichen Situation, war auch ein Geschäftsführer von einem Unternehmen, was wiederum Teil einer Familienunternehmensgruppe war. Und ich weiß noch, damals mussten wir für jeden gefühlten zweiten Zwischenschritt, den wir vereinbart haben, in die Zentrale zum CEO und das da mal vorstellen. Und ich dachte schon, oh je, wie soll das werden? Und es wurde dann auch nichts. Also das ist bei dir anders, du bist...
Wir können schon da sehr, sehr viel entscheiden. Ja. Natürlich gibt es gewisse Themen, also große Investitionen.
Klar.
Die werden das, ne, die müssen wir dann abstimmen, weil da muss das Geld hier auch irgendwo herkommen. Oder wenn wir über die Marke sprechen, dann verstehe ich auch, wenn ich Unternehmer bin, wenn mir die Marke gehört, wenn die meiner Familie gehört, dass ich Mitspracherecht haben möchte, wie diese Marke zu behandeln ist. Dann, das ist auch total nachvollziehbar so, aber das funktioniert ja auch im gegenseitigen Vertrauen, dass wir die als Beispiel die Marke verwenden oder die Investition beantragen, das machen immer in dem guten Gedanken, langfristig dieses Familienunternehmen zu stützen.
Ja. Woran spürt man, dass es ein Familienunternehmen ist oder spürt man es überhaupt? Macht das einen Unterschied? Könnte das jetzt auch ein Unternehmen sein, was eben nicht einer Familie gehört, sondern vielen Teilhabern? Merkt man das, dass das Familienunternehmen ist? Woran? Du nickst gerade ganz doll.
Erstmal ist, tatsächlich, ne, es sind verschiedene Business Units und es gibt über uns drüber, wir nennen das auf Deutsch, altdeutsch, so eine Unternehmensleitung, Chief Corporate Management.
Ja.
Das wird besetzt von zwei Personen und eine Person ist, wie gesagt, der Urenkel der Familie, der Melita Benz, der Hiro Benz, den ich im täglichen Austausch sehe, so, also nicht täglich, aber tatsächlich, wenn es um große Themen geht, treffen wir uns und diskutieren das. Und gleichzeitig ist diese Familie natürlich am Standort Minden sehr verwurzelt und achtet darauf, dass sozusagen die Werte dieser Familie, die mit Wertschätzung auch den Mitarbeitern gegenüber sehr viel zu tun haben, dass diese Werte gelebt werden. Und als Beispiel fand ich für mich am einprägsamsten, als Covid begann, und wir haben ja auch viele Kolleginnen und Kollegen, die im Außendienst arbeiten, die plötzlich nicht mehr Märkte fahren konnten, wo Absatzmärkte einbrachen. Wir haben so ein Professional-Sparte, das war damals extrem schwierig. Und es gab die Aussage, wir gehen da als gemeinsames Unternehmen rein und wir gehen gemeinsam da wieder raus. Und die Kurzarbeit wurde aufgestockt von der Familie, sozusagen vom Familienunternehmen. Und tatsächlich sind wir mit dem gleichen Personal aus Covid wieder rausgegangen, wie wir reingegangen sind.
Ja, das auch. Eher selten.
Und das ist, das ist sozusagen, dass ich weiß, dass die Menschen Teil des Unternehmens sind und dieses Unternehmen auch gemeinsam erfolgreich machen. Das heißt nicht, dass man nicht betriebswirtschaftlich denken muss und auch langfristig so denken muss, dass das Unternehmen richtig aufgestellt ist. Aber wenn Entscheidungen getroffen werden, werden sie wirklich sehr, sehr sozialverträglich geschlossen. Und das ist etwas, was mir wiederum meiner Persönlichkeit auch das gute Gefühl gibt, dass das da wertschätzend ist und familienorientiert ist.
Also ein bisschen wie bei der Nachhaltigkeit. Also ich hatte das jetzt auch oft bei mir als Thema, dass ich so diese Balance zwischen auf der einen Seite sozial orientiert oder wirklich, ne, zum Beispiel auf Gleichstellung, also bei euch in der Nachbarschaft Bielefeld, Seidensticker, da hatte ich die Silvia Benzinger zu Gast, die gesagt hat, mir ist unglaublich wichtig, Frauen zu fördern, auch im Unternehmen familienfreundlich zu sein. Aber natürlich, wir müssen dabei wirtschaftlich bleiben und wir müssen leistungsorientiert bleiben. Und so diese Balance hinzukriegen, das geht ja in der öffentlichen Diskussion häufig, finde ich, unter, dass ein Unternehmen entweder leistungsorientiert und kalt und hartherzig ist oder halt angeblich sozial engagiert, genauso wie bei Nachhaltigkeit auch, ne? Also dass es immer wie so ein Entweder-Oder wirkt. Aber diese Verknüpfung von beidem, da wird es dann eigentlich doch erst spannend, weil nur so kann es funktionieren.
Genau, nur geht gar nicht anders. Und natürlich ist das immer eine Betrachtungsweise, ja. Und die Perspektive drauf, mag der eine sagen, die sind jetzt kälter oder die sind zu soft.
Ja.
Das ist wahrscheinlich auch so, dass man da nicht den allerbesten Weg finden kann. Ja, aber das ist schon ein sehr, sehr, sehr schmaler Grat, über den wir da gehen würden. Der Versuch, es aber zu tun,
ja,
ist ja schon richtig.
Ja.
So, und wenn ich es mit gutem Herzen versuche, das zu tun und mit voller Kraft auch, dann glaube ich, ist das dann auch das Glück mit dem Tüchtigen.
Das ist schon fast meme-fähig. Das könnte man jetzt als Social-Media-Grafik machen. Wo wir bei Leadership sind, vielleicht so als abschließendes Thema. Jetzt hast du gerade was von soft und von hart gesagt. Wie würdest du deinen Führungsstil beschreiben? Bist du ein harter Anführer oder ein softer? Oder kann man das gar nicht so einordnen?
Ja, so würde ich es nicht einordnen. Also ich glaube nicht, dass das Kategorien sind, in denen ich hier denke.
Ja.
Ich glaube, ich versuche integrativ zu sein und kommunikativ. Und das dingt ja beieinander. Also ich will verstehen, ich will verbinden auch. Ich glaube immer daran, dass wenn man Menschen zu Wort kommen lässt, dass da mehr sich raus ergeben kann, als wenn nur einer denkt. Oder wenige denken. Deswegen, ich sage mal, wenn so neue Kolleginnen oder Kollegen bei uns anfangen, sage ich, es gibt hier keine Hierarchie in der Kommunikation. Es gibt eine Entscheidung, weil am Ende bin ich haftbar. Ja, also für gewisse Entscheidungen. Aber es in der Kommunikation, das heißt, wenn du was siehst, was du anders machen würdest, dann sag es bitte. Und dann lass uns gemeinsam drüber reden. Und das ist manchmal anstrengender, weil ich muss ja auch zuhören. Das ist auch mir nicht immer gut gegeben, das per se zu tun. weil dann wird man ungeduldig irgendwann. Aber tatsächlich, das zahlt sich aus, es zu tun. Und man muss versuchen, dann quasi auch zu moderieren. Ja? Und ich habe ein Board. Wir sind alle sehr diskussionsfreudig. Wir sind uns persönlich zugetan, würde ich mal sagen. Aber trotzdem haben wir unterschiedliche Meinungen. Und diese Meinung, aus diesen Meinungen ergeben sich dann sehr unterschiedliche Sichtweisen, die dann aber wieder, wenn man die miteinander verbinden kann und wenn man auch zuhört und dem anderen den Raum lässt, seine Argumente zu bringen, kann es sein, dass man mit einer Position A ins Gespräch reingeht und mit Z rauskommt, weil man zuhört.
Ja.
Und das darf nicht zu lange dauern am Ende. Also ich darf nicht immer wieder das neu diskutieren müssen, sondern ich muss dann schon in der Diskussion das hinbekommen, weil sonst geht mir auch Geschäft flöten. Aber dieses Versuchen, gemeinsam etwas zu entwickeln, das möchte ich stimulieren in meinem Führungsstil. Und das möchte ich, möchte authentisch sein dabei und alle dran teilhaben lassen, wo wir gerade stehen. Also wenn wir in meinem Unternehmen, wenn wir Mitarbeiterkommunikation machen, Townhalls oder halt, weil wir auf verschiedenen Standorten sind, so virtuelle Calls, dann erzähle ich denen alles, wie es ums Unternehmen steht. Ich verheimliche dann nichts. Das ist ganz wichtig, weil nur dann kann ich ja auch eine Form von Neudeutsch Buy-in generieren in die Themen und sagen, guck mal, das ist auch dein Unternehmen, lass uns das gemeinsam rausbringen und macht euch bitte auch Gedanken, wie wir da hinkommen. Und vor dem Hintergrund würde ich meinen Führungsstil weder soft oder hart, wie du sagtest, beschreiben, sondern ich versuche, gemeinschaftlich kooperativ und kommunikativ da durchzukommen. Trotzdem muss natürlich am Ende muss einer entscheiden.
Ja.
Und wenn es dann am Ende wirklich zwei Optionen gibt, dann nimmt mir die Entscheidung auch keiner ab. Das soll ja auch nicht, dafür werde ich auch by the way bezahlt. Dann tue ich das natürlich.
Oliver, vielen herzlichen Dank. Das war, glaube ich, ein sehr, sehr gutes Schlusswort. Es war ein sehr interessantes Gespräch.
Danke dir.
Vielen Dank.
Hat mir Spaß gemacht.
Ja, mir auch.
Vielen Dank, Live.
Wenn es euch da draußen auch Spaß gemacht hat, wenn euch solche Gespräche, ja, Inspiration und vielleicht wichtige Impulse geben, dann abonniert auf jeden Fall den Kanal, die Chefetage. Dann seid ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei. Wenn ihr Fragen habt, Anregungen, Ideen, schreibt uns. Die Kontaktdaten findet ihr in den Shownotes, genauso wie zum Beispiel mein LinkedIn-Profil. Oliver findet ihr auch bei LinkedIn. Also ihr könnt überall Kontakt aufnehmen und verbreitet auf jeden Fall den Podcast in eurem Netzwerk. Dann werden noch viel mehr davon hören. Und dann hören wir uns ganz bald wieder. Bis dahin, tschüss.
Tschüss.